Ich selber komme nicht aus der anthroposophischen Tradition, habe aber immer die Leistung der Anthroposophie im Gegenüber zur Naturwissenschaft und dem dogmatisierten Naturbegriff der Naturwissenschaften zu schätzen gewusst. Dass es möglich war, im Gegenüber und in kritischer Auseinandersetzung mit dem dogmatisierten Naturbegriff der Naturwissenschaften eine eigene wissenschaftliche Tradition aufzubauen, und zwar nicht nur theoretische, sondern eben auch praktischer vielen Anwendungsfeldern, ist eine ungewöhnliche, eine große Leistung, die mich immer beeindruckt hat. Wir werden heute über das Thema miteinander nachdenken, Evolution als Provokation, aktuelle Ergebnisse einer langen Konfliktgeschichte. Dabei geht es um Darwin. Mein Anliegen ist, Darwin aus dem Kontext seiner Zeit und seiner Bemühungen darzustellen. Darwin ist immer eine Projektionsfläche gewesen. Sie kennen das aus anderen Zusammenhängen, auch im Blick auf Rudolf Steiner, den man mal als Rassist oder als Wissenschaftsfeind disqualifiziert hat. Man darf sich durch solche Unterstellungen, Überblendungen von den eigentlichen Anliegen nicht ablenken lassen. Und ich werde versuchen, aus dem Kontext meiner Arbeiten heraus ein nüchternes Bild von Darwin im Blick auf seine Leistungen, aber auch im Blick auf seine Grenzen zu zeigen. Ich werde drei Schritte mit Ihnen machen. Erstens Darwins Leistung und Grenzen. Zweitens Epigenese und Selbstorganisation. Und drittens Subjekt und Selbstsein der Organismen. Einige ethische Überlegungen. Am Beginn der neuzeitlichen Naturwissenschaften stehen normalerweise kann man das ja justieren vielleicht. Ja, wunderbar. Am Anfang der wissenschaftlichen, speziell naturwissenschaftlichen Entwicklung in Europa stehen die Überlegungen des Philosophen René Descartes. Insbesondere sein Konzept, Naturwissenschaft auf der Grundlage von Experiment und Berechnung zu begründen, mit der Maxime, an Natur berechenbar zu machen, was berechnet werden kann, alles andere bleibt ausgeblendet. Ist entweder irrelevant oder wird in einen anderen Bereich verschoben. Sie finden das hier in diesem Zitat aus einem der Werke von Descartes auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Ich bin zufrieden, wenn die von mir erklärten Ursachen derart sind, dass alle Wirkungen, die sie hervorzubringen vermögen, denen gleich sind, die wir in den Erscheinungen bemerken, ohne dass ich mir deshalb den Kopf zerbreche, ob diese auf diese oder eine andere Weise hervorgerufen sind. Dies wird auch für die Zwecke des Lebens genügen, weil sowohl die Medizin und die Mechanik, wie alle anderen Künste, welche der Hilfe der Physik bedürfen, nur das Sichtbare und deshalb zu den Naturerscheinungen gehörige zu ihrem Ziel haben. An Natur berechenbar zu machen, was berechnet werden kann. Dieses Verfahren ist natürlich besonders gravierend im Bereich der belebten Natur, im Bereich der Organismen. Das Konzept der mechanistischen Physik hat lange sich in der Biologie ausgewirkt, auch im Gefolge Darwins, obwohl Darwin selber kein mechanistisches Konzept hatte. Die krasseste Form des Kartesianismus heute tritt uns entgegen in der Hirnforschung, in der Absicht, das menschliche Bewusstsein, das bewusste Selbst des Menschen auf objektivierbare Fakten zurückzuführen, auf biochemische, auf bioelektrische Prozesse und damit das Subjekt des Menschen zum Verschwinden zu bringen. Wir kommen damit an eine eigentümlich paradoxe Situation, denn diejenigen, die in diesem Sinne Neurologie betreiben, werden niemals darauf verzichten, selber erkennende Subjekte zu sein. Allen mechanistischen Behauptungen, allen naturalistischen Behauptungen geht immer die eine Voraussetzung voraus, dass es dazu eines denkerischen Ansatzes bedarf, der selber nicht aus dem untersuchten Naturzusammenhang abgeleitet werden kann. Im Gegenteil, jede naturalistische Behauptung ist Ausdruck des menschlichen Selbst, ist eine bestimmte Projektion auf die untersuchte Natur. Auch Darwin ging von dem Anliegen aus, ein möglichst objektives Bild der belebten Natur, insbesondere des von ihm entdeckten Evolutionsprozesses, zu erforschen und darzustellen. Dass er dabei sehr subtil und vorsichtig vorgegangen ist, hoffe ich Ihnen vor Augen zu führen. Charles Darwin, in der Geste und dem Abbild des Ungeheuers des 19. Jahrhunderts, so der Karl Marx der Biologiegeschichte. Aber das Bild täuscht, hinter dem Bart steckt ein ganz sensibler Mensch, der zu psychosomatischen Erkrankungen neigte. Jede Seelenregung schlug sich in seinem Wohlsein oder Unwohlsein nieder. Als 1859 sein bekanntes und bis heute in vielen Auflagen veröffentlichtes Buch »Die Entstehung der Arten« durch natürliche Zuchtwahl erschien, konnte man am Ende des Buches lesen, wie anziehend ist es doch, ein mit verschiedenen Pflanzen bedecktes Stückchen Land zu betrachten, mit singenden Vögeln in den Büschen, mit zahlreichen Insekten, die durch die Luft schwirren, mit Würmern, die über den feuchten Erdboden kriechen, und sich dabei zu überlegen, dass alle diese so kunstvoll gebauten und so sehr verschiedenen Gesetze erzeugt worden sind, die noch rings um uns wirken. Und diese Gesetze im weitesten Sinne genommen heißen Wachstum mit Fortpflanzung, Vererbung, die eigentlich schon in Fortpflanzung enthalten ist, Veränderlichkeit infolge indirekter und direkter Einflüsse der Lebensbedingungen und des Gebrauchs und Nichtgebrauchs, so rasche Vermehrung, dass sie zum Kampf ums Dasein führt und infolgedessen auch zur natürlichen Zuchtwahl. Nun, das sind uns vertraute Sätze, die wir alle kennen aus dem Biologieunterricht der Schule oder wo immer sie uns begegnet sind. Und der Streit, der seit Darwin Zeiten geführt wird, ist eben die Frage, ob dieses Konzept, die Formung der Lebensgeschichte und der Artenvielfalt durch Vererbung und Auslese, angemessen und hinreichend und tragend ist. Darwin hat zwei Theorien formuliert, die Evolutionstheorie, die betont die Tatsache der Entwicklung der Lebensformen, und die Selektionstheorie als der Versuch der kausalen Erklärung der Evolution, so wie das auch hier in diesem Text zum Ausdruck kommt. Natürlich war das eine große Provokation, insbesondere im Blick auf die christlichen Kirchen, die von Schöpfung ein ganz anderes Weltbild hatten, ein statisches Weltbild, wir werden gleich darüber sprechen, dem der Schöpfer vorausgesetzt war, während in diesem Kontext keine metaphysischen Prämissen mehr gemacht werden, sondern gut kartesianisch, empirisch gearbeitet wird, soweit es eben geht. Charles Darwin, 1809 geboren, als Sohn eines Landarztes, wir wollen kurz einige Stationen seines Lebens an uns vorüberziehen lassen, war ein sehr sensibler Mensch. Sein Vater, der Landarzt war, hat verfügt, dass der Junge Medizin studieren sollte, Edinburgh, aber er hat sehr schnell das Studium aufgegeben. Die Medizin des 19. Jahrhunderts war für den sensiblen Darwin zu blutig. Und dann beschloss man in der Familie, der Junge studiert Theologie. Und in der Tat, das einzige Examen, was Darwin gemacht hat, war ein theologisches Examen. Ein Baccalaureatsexamen, Bachelor, wie wir heute sagen. Der Vater hatte die Vorstellung, Darwin würde Landpfarrer werden und er hätte dann die Gelegenheit, seine Sammel- und Naturleidenschaften auch als im Pfarrberuf zu praktizieren, so wie das damals in England verdienstvollerweise von vielen Lehrern und von vielen Pfarrern gemacht wurde, die damit wesentliche Beiträge zur Biologie des 19. Jahrhunderts gegeben haben. Darwin studierte also in Cambridge und seine Lehrer, auch seine theologischen Lehrer, waren meistens auch Naturwissenschaftler. Es gab in Cambridge damals bekannte Naturwissenschaftler, aber sie waren alle Theologen. Man konnte nur als Theologe im Bereich der Naturwissenschaften die Lehrstühle besetzen. Es waren hervorragende Naturwissenschaftler, zu ihnen zählte der Botaniker Henslow, der Geologe Sedgwick und andere. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Der theologische Lehrer von Darwin war William Paley, ein Physikotheologe, dessen Bücher Darwin, Natural Theology, Darwin so gepaukt hat, dass er sich zum Baccalaureatsexamen auswendig konnte. Nach Abschluss seines Theologiestudiums bekam Charles Darwin die große Chance, von der viele Biologen auch heute noch träumen, eine Weltreise antreten zu können, damals auf einem Vermessungsschiff der englischen Krone. Und er war, wie Sie sehen, 5 Jahre unterwegs. Und während die Ingenieure an den Küsten der englischen Kolonien, vor allem in Südamerika, gemessen haben, ging Darwin an Land und sammelte. Und im Zuge dieser Sammlungstätigkeit und im Zuge der Lektüre des Geologen Lyell, dessen Lehrbuch er mitgenommen hatte, begann sich in Darwin, der an sich ein gläubiger Mensch war und als Gläubiger auch sein Baccalaureatsexamen gemacht hat, Zweifel zu regen, ob das mit dieser Vorstellung der Theologen, dass die Schöpfung am Anfang der Welt in Gang gesetzt wurde und seitdem unveränderlich bestand, ob das seine Richtigkeit hatte. Ist das alles nicht im Zuge einer langen Evolutionsgeschichte entstanden? Das waren Fragen, die sich in Darwin regten. Und als er dann nach London zurückkam, hat er in den folgenden Jahren nach der Heirat mit Emma Wedgwood aus der Wedgwood-Dynastie, wir werden sie doch kennenlernen, an der Ausarbeitung seines reichen Sammlungsmaterials gesessen. Und er hat, vorsichtig und sorgfältig wie er war, erst 1844 eine erste Skizze seiner Evolutionstheorie zu Papier gebracht. Bezeichnenderweise mit Bleistift, der hätte sie auch gleich wieder wegradieren können. Das gewissenhafte, vorsichtige Mensch. Und dann sollte es noch, Sie sehen es hier, noch weitere 15 Jahre dauern, 1859, bis die erste Ausgabe der Entstehung der Arten veröffentlicht wurde. Und sie wäre nicht erschienen, wenn es nicht einen Forscher, Wallace, gegeben hätte, der in Asien auf ähnliche Erkenntnisse gestoßen war, wie Darwin sie auf seiner Reise und der Auswertung seiner Sammlungsergebnisse gezeitigt hatte. Nach einem reichen Forschungsleben mit vielen Publikationen, über die ich hier nicht spreche, stirbt Darwin 1882 und trotz der Umstrittenheit seiner Theorie und trotz der Bekämpfung seiner Theorie wird ihm die Ehre zuteil, dass er feierlich in der Westminster Abbey beigesetzt wird. Darwin hat über seine eigenen Beobachtungen hinaus und auch über das, was er von seinen theologisch-naturwissenschaftlichen Professorenlehrern gehört hatte in der Zoologie, in der Botanik hinaus, insbesondere das Lehrbuch eines Philosophen studiert, John Herschel. A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy. Und in diesem Buch führt Herschel vor, was es heißt, induktiv zu arbeiten. Und das war genau das Anliegen von Darwin. Das hat ihn gewissermaßen in die Lage versetzt, als Kartesianer sich dem komplexen Problem der Evolution zu nähern. Und Herschel unterstrich, Tatsachen müssen beobachtbar sein und angemessen für die zu erklärende Erscheinung. Wenn man so vorgeht, dann ist Natur nichts anderes als die vereinigte Wirkung von Naturgesetzen, die auf dem Wege der Induktion gefunden und definiert werden. Die nachgewiesene Reihenfolge von Ereignissen in Raum und Zeit die nachgewiesene Reihenfolge und die wieder reproduzierbare Reihenfolge der Ereignisse in Raum und Zeit ist die Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, arbeitet Darwin. Wir wollen uns den Durchbruch, den Darwin mit seinen beiden Theorien, der Evolutions- und der Selektionstheorie, erreicht hat, noch etwas genauer vor Augen führen, indem wir uns zunächst ein Bild davon machen, was er bei seinem Lehrer William Paley, dem großen Physikotheologen, gelernt hatte. Die Physikotheologie ging von der Erkenntnis aus, die Welt ist sinnvoll strukturiert. Und an der sinnvollen Struktur der Welt kann man die Existenz des Schöpfers ablesen. Und bei Paley wird die sinnvolle Struktur, insbesondere im Bereich der belebten Natur, ermittelt und zur Diskussion gestellt. Und im Wesentlichen sind es 5 Punkte, die Paley herausstellt und die Darwin zunächst einmal überzeugt haben. Die Arten sind konstant. Seit Anfang der Welt gibt es weder Entwicklung als Keimes noch als Stammesgeschichte. Alle aufeinanderfolgende Generationen sind bereits am ersten Schöpfungstag ineinander geschachtelt vorhanden. Die Lebewesen, zweitens, sind kompliziert gebaute Mechanismen, die drittens eine raffinierte Anpassung an ihre Umwelt zeigen. Die Fischflosse an das Wasser, der Vogelflügel an die Luft. Aber darüber hinaus gibt es auch eine differenzierte Anpassung der Lebewesen untereinander, die es ermöglichen, dass viele Lebewesen auf engstem Raum zusammenleben. Darwin hat also das Element der Fitness, der Anpassung, von seinem theologischen Lehrer übernommen, aber er führt es nicht auf den weisen Schöpfer zurück, sondern später auf das Zusammenwirken von Vererbung und Auslese. Und schließlich die entscheidende Schlussfolgerung, fünftens, der planvolle Aufbau der Organismen, wie auch ihre sinnvolle Angepasstheit an die Umwelt, führen zwingend zu der Annahme, dass es einen Konstrukteur, einen vernünftigen Konstrukteur dieses Wunderwerkes, dieses Urwerkes der Schöpfung gegeben haben muss. So war das Weltbild, aus dem Darwin aufbrach oder in das Darwin gewissermaßen den Gedanken der Evolution einführte. Und in dem Moment, wo Darwin mithilfe der Evolutions- und der Selektionstheorie von natürlichen Faktoren sprach und den ganzen Prozess dynamisch als Ablaufen der Zeit interpretierte, brach das alte System zusammen und war die Vorstellung eines Schöpfers perdu. Man kann den 5 Punkten von Paley 6 Punkte zur Kurzkennzeichnung der Evolutions- und Selektionstheorie von Darwin gegenüberstellen. Wir haben mit dem Eingangszitat ja schon die wesentlichen Fakten kennengelernt. Es geht um Vererbung und Auslese. Darwin spricht in seinen Büchern immer wieder von den Gesetzen, wir würden heute sagen Faktorenfeldern. Erstens Wachstum mit Fortpflanzung und Vererbung, Veränderlichkeit des Erbgutes, Rassevermehrung, Streben der Lebewesen, sich zahlenmäßig möglichst zu vermehren. Jedoch viertens gleichbleibender Populationsgröße und daraus resultierend Kampf ums Dasein, Zuchtfall durch Vernichtung der Nachkommensüberschüsse und Überleben der durch Variieren des Erbgutes besser angepassten Formen, Wandel des Artbildes durch Auslese, Divergenz der Charaktere. Insbesondere das Stichwort Zufall hat provozierende Öffentlichkeit gewirkt, dass der Prozess spielt, dass er offen ist, wie Darwin unterstrich. Darwin hat nicht von der Maschine der Evolution gesprochen. Das tat der deutsche Theologe Ernst Haeckel. Trug ihm theologische und philosophische Polemik ein. Bis heute wird die Diskussion mit den großen Designern über Zielorientierung von Evolutionsprozessen diskutiert. Darwin hat sich aus dieser Diskussion weitgehend herausgehalten, aber diese Diskussion wurde bei ihm zu Hause geführt. Ich habe schon Emma Wedgwood genannt, die Frau Darwins aus der Wedgwood-Porzellandynastie, eine äußerst lebenswürdige, verdienstvolle Frau, die an der Seite ihres Mannes man müsste schon sagen, ihren Mann bzw. ihre Frau stand. Sie hat ihm 6 Kinder geboren, hat ihm als Privatgelehrten den Rücken freigehalten, wenn alle möglichen Fremden das Haus stürmen wollten, um mit Darwin zu reden. Sie hat seine Krankheiten ertragen, aber sie hat auch mit ihm über den Gottesverlust, den Darwin im Zusammenhang mit seinen beiden Theorien formuliert hatte und notwendigerweise als Grundprämisse gelten lassen musste, hat mit ihm darüber gesprochen. Nun war die Frömmigkeit von Emma Wedgwood, von Emma Darwin, nicht auf das Außen der Schöpfung gerichtet. Ihre Frömmigkeit war durch eine tiefe Christusanhänglichkeit geprägt, durch eine Christusfrömmigkeit. Von daher erfuhr sie den universalen Gott. Aber diesen Gott konnte sie Darwin, der seinen Gott in der Natur nicht mehr fand und nicht mehr finden konnte, wenn er solide wissenschaftlich arbeitete, diesen Gott konnte Charles Darwin nicht mehr finden und er konnte nicht mehr an ihn glauben. Auf dem Höhepunkt dieser stillen, nie in hartem Streit geführten Auseinandersetzung hat Emma schließlich ihrem Mann einen Brief geschrieben: Lieber Charles, vergiss nicht, was Jesus für die Welt getan hat und für dich ganz persönlich. Darwin war zu Tränen gerührt, aber solide wie er war, konnte er sich nicht auf die Glaubensgrundlagen seiner Frau stellen, die in der örtlichen Gemeinde tätig war. Darwin hat sich im Übrigen nie davor gedrückt, die Gemeinde auch mit seinen Geldern mit zu finanzieren. Da war er Pragmatiker und kannte nicht den Gegensatz. So fanden sich hier in der Familie nebeneinander der wissenschaftlich sondierte Ansatz der beiden Theorien, Evolution und Selektionstheorie, mit den Faktoren Vererbung und Auslese, mit dem Element des Zufalls und dem Element der Anpassung, das wie geplant wirkt, aber nicht wie geplant nachvollzogen werden konnte. Vergiss nicht, was Gott für dich getan hat. Darwin konnte das Konzept nicht, das Glaubenskonzept nicht mehr teilen. Aber er war methodisch klug genug, einzugestehen, dass er mit den Methoden seiner exakten Naturwissenschaft die Gottesfrage nicht lösen konnte. Darwin war methodisch sehr sauber. Im Gegensatz zu vielen biologischen Kollegen, die aus der Evolutionstheorie eine atheistische Polemik ableiteten, betonte Darwin, dass es ihm nicht möglich sei, die Dinge zu entscheiden. Und so bekannte er sich aus guten methodischen Gründen als Agnost. Ich darf mir nicht anmaßen, auch nur das geringste Licht auf solche abstrusen Probleme zu werfen. Das Geheimnis des Anfangs aller Dinge ist für uns unlösbar und ich für meinen Teil muss mich bescheiden, ein Agnostiker zu bleiben. Ähnlich pragmatisch und sorgfältig war Darwin auch bei der Kennzeichnung des Menschen, den er am liebsten in allem mit seinem gesamten Kulturinventar aus dem Prozess der Evolution abgeleitet hätte. Aber das ließ sich nicht machen. Trotz aller Elemente der Verhaltensforschung, über die Darwin schon verfügt hat, sodass Darwin in seinen Überlegungen schließlich betont und unterstrichen hat, es gibt etwas am Menschen, was nicht einfach in den Kontext von Vererbung und Auslese im Kontext der Evolution untergeht oder daraus hervorgeht, nämlich es ist die Fähigkeit zur Verantwortung, das ethische Bewusstsein, das Ethos und es ist der Gottesglaube, der nicht abgeleitet werden kann. Nun, die heutigen Soziobiologen sind da etwas anderer Auffassung. Wenn man das ganze Argumentationsfeld der beiden Theorien von Charles Darwin überblickt, so wird man sagen müssen, Charles Darwin interpretiert den Werdeprozess, den Evolutionsprozess der Organismen als einen offenen Prozess, der durch das Zusammenwirken von Vererbung und Auslese, in dem auf der einen Seite immer wieder zufällig bedingte Ereignisse eine Rolle spielen, auf der anderen Seite aber die Rahmenbedingungen der Selektion gewissermaßen auch Festlegungen darstellen, den Zufall wieder einfangen in bestimmte Strukturbewährungen. Darwin stellt diesen Prozess als einen offenen Prozess dar. Im Grunde genommen ist David ein Vorläufer des offenen Prozessdenkens, wie es in der Biologie des 20. Jahrhunderts erst seit den 60er Jahren zur Durchsetzung kam. Der bekannte amerikanische Evolutionsforscher Ernst Mayr brachte die Diskussion, die sich auch nach Charles Darwin immer wieder um die Frage gedreht hat, gibt es so etwas wie einen Zielpunkt für die Evolution? Gibt es so etwas wie Trends, die innerhalb des Evolutionsprozesses dahin führen, dass schließlich der Mensch aus diesem Prozess hervorgeht? Im Blick auf diese ganze Diskussion hat Ernst Mayr sehr schön das Paradox von Darwin, Darwins Paradox formuliert. Er sagt, wir können unser Urteil über Darwins großes Paradox jetzt zusammenfassen. Es besteht kein Zweifel, dass die einzelnen Ereignisse, die zu der unerschöpflichen Variabilität der Phänotypen in den natürlichen Arten beitragen, regellos sind und daher sozusagen Zufälle. Aber damit hat der Zufall schon ausgespielt. Das Modellieren der im hohen Grade variablen Genpools liegt in den Händen der Auslese, der Selektion. Und das Ergebnis der Selektion ist die Adaptation, die Anpassung. Ich mache eine kurze Zwischenfeststellung. Erstens, Darwin kann kein übergreifendes Evolutionsziel erkennen. Der große Uhrmacher war erledigt. An seine Stelle rückt der Prozess der Evolution, der in seiner Offenheit je nach den Umweltverhältnissen dahin und dorthin tendiert und in seinem Verlauf eine erstaunliche Komplexitätssteigerung hervorbringt. Zweitens, Darwin benutzt die Evolutionstheorie nicht zu atheistischer Polemik, er ist und bleibt Agnost. Drittens, für Darwin sind die Arten Objekte, nichts anderes. Objekte, die dem Einfluss von Vererbung und Auslese unterliegen. Auch der Prozess als Ganzer wird als ein Feld der Objektivierung verstanden. Und viertens, Darwin interpretiert die Entstehung der Arten nicht von einem Grundgesetz her. Ernst Haeckel konnte vom ewigen, unabänderlichen Kausalgesetz sprechen, sondern er interpretiert diesen Prozess als einen offenen Prozess, der mit sich selbst unterwegs ist. Das war schon eine große Leistung. Gleichzeitig hatte Darwin keine Ahnung von Genetik. Im Grundsatz hatte er den Faktor Genetik richtig eingesetzt, aber er hatte keine Ahnung von Genetik. Wenn man alles das, was Darwin in seinen Theorien geleistet hat, noch einmal symbolhaft vor Augen führte, kann man sagen, Darwin beschreibt die Dynamik des Evolutionsprozesses, der durch die Jahrmillionen verläuft, inklusive der Komplexitätssteigerungen, die stattfinden, bis schließlich aus diesem Prozess der Reihe der Säugetiere und der Primaten der Mensch hervorgeht, der auf der Grundlage seines Bewusstseins fähig ist, in diesem Prozess interpretierend, erklärend, verstehend zurückzublicken und bis zu einem gewissen Grade auch vorauszuschauen. Die moderne Genetik, die Molekulargenetik, brachte in dieses Feld der Darwin-Argumentation noch einmal ein neues Argument, das Darwin recht zu geben schien. Ich überspringe die klassische Genetik mit dem Kern und den Kernstrukturen, den Chromosomen, so wie sie hier noch mal links abgebildet ist. Die moderne Genetik ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die Struktur des Erbgutes bis in die einzigen molekularen Bausteine zu erfassen und darzustellen vermag, mit den berühmten Basenpaarungen in der DNS-Spirale. Aber die moderne Genetik hat noch ein weiteres geleistet, nämlich den Informationsabruf der genetischen Information in Biostruktur zu klären. Auch dies nur ganz kurz, es sind ja Dinge, die uns bekannt sind, in der Basenreihenfolge, im Doppelstrang der DNA liegen die Informationen für die Bildung der Proteine, die auf fundamentale Weise in die Strukturen und die Funktion des Lebens hineinspielen. Die bestimmten Triplets enthalten die Informationen für bestimmte Aminosäuren. Aminosäuren aneinander gelagert bildende Eiweiße. Und als diese Kenntnisse sich verbreitet hatten und Grundlage der Molekulargenetik geworden waren, setzte noch einmal ein gewaltiger mechanistischer Boom ein, eine Baukastenphilosophie, wie sie besser als Hans-Günter Gassen es getan hat, nicht zum Ausdruck gebracht werden kann. Seinerzeit Biochemiker an der Technischen Hochschule in Darmstadt, konnte Günter Gassen sagen, wie mit einem Baukasten können wir durch Einfügen kleiner und großer DNA-Elemente Lebewesen verändern. Der entscheidende Vorteil der Gentechnik ist dabei der Zeitgewinn. Gentechnische Methoden sind unheimlich schnell, ähnlich wie die Kernspaltung auch zur Atombombe zu Kernkraftwerken geführt hat. Und wie die moderne Elektronik unsere Arbeitswelt verändert, wird auch die Biologie und besonders die Gentechnik die Konstruktion von Lebewesen nach von uns geforderten Bedingungen beschleunigen. Man kann so sagen, auf der Grundlage der modernen Molekularbiologie, in dieser Einstellung, wie sie hier von Hans-Günter Gassen in Vertretung für viele Molekularbiologen zum Ausdruck gebracht wird, kommt der Trend zur Objektivierung vollends zum Ausdruck und zum Austrag. Im Grunde genommen sind Lebewesen nichts anderes als Baukästen, in denen man nach Pläsier und Nutzungsabsicht hantieren und verändern kann. Und damit schien man gewissermaßen weitgehend sein Ziel erreicht zu haben. Man hatte auch das Gefühl, in dieser Art und Weise Darwin noch eine letzte Bestätigung geben zu können. Was aber fragwürdig ist, ob das wirklich im Sinne jener offenen Interpretation von Darwin so formuliert werden kann. Und dann setzte die Erkenntnis ein, dass keineswegs das gesamte Genom, keineswegs die gesamte DNA-Stränge für die Kodierung von Eiweißstrukturen in Anspruch genommen werden können. Es sind lediglich 2% des Genoms, die zur Strukturierung von Eiweißen beitragen. Und den Rest bezeichnete man als, da man zunächst keine Erklärung hatte, als Schrott-DNA. Bis der modernen Genetik langsam dämmerte, dass auf den übrigen Abschnitten der DNA in Verbindung mit bestimmten Proteinen und in Verbindung mit der Wirkweise bestimmter RNA-Varianten ein eigenes System der Selbstorganisation vorliegt und tätig ist, das in erstaunlicher Weise in die Struktur des Erbgutes verändernd eingreifen kann, je nachdem, wie die Umwelteinflüsse sind. Und diese Eingreifsmodi können auch weiter vererbt werden. Dass man sagen kann, die ursprünglich seit Lamarck immer wieder lächerlich gemachte Vorstellung, dass sich auch erworbene Eigenschaften in Auseinandersetzung mit bestimmten Umwelteigenschaften vererben können, hat sich im Zuge der Epigenetik etwas variiert, als eine aktuelle, nicht vom Tisch zu wischende Vorstellung ergeben. Wie diese Einrichtungen, wie diese Möglichkeit der Selbstorganisation, der Selbstkontrolle im Einzelnen funktioniert, ist keineswegs voll erklärt. Wenn man sich versucht, eine Raumvorstellung zu machen, dann kommt es zu solchen Bildern. Die DNA-Doppelhelix umschlingt hier ein System von Molekülen, mit denen sie in Wechselwirkung steht, an denen nicht zuletzt auch Eiweiße wie Histone beteiligt sind. Und in diesem Feld realisiert sich und repräsentiert sich die Möglichkeit der Selbstkontrolle, die Möglichkeit der Korrektur, die Möglichkeit der Reaktion auf Umwelteinflüsse. Kurzum, die Epigenetik, wie sich dieses Feld nennt, hat zu der Erkenntnis geführt, dass mit der Sicht der Lebewesen unter dem Vorzeichen der Objekte und nur der Objekte ein relativ unangemessenes Bild gegeben ist. Die Möglichkeit der Selbststeuerung, die Möglichkeit der Eigenreaktion, lässt uns heute erkennen, dass wir tief bis in die Struktur der Zellen hinein verankert in den Organismen Möglichkeiten der Selbstkontrolle, der Selbstreaktion vorfinden. müssen als die wir seine iPhone. anderen das er nicht nur leben. in